SWR 2 Forum.
Und da ist das Thema heute das andere Weimar, wie Deutschland an die Bauhausbewegung erinnert. Dazu begrüßt sie Gregor Papsch. Frei, sozialreformerisch, demokratisch. Glaubt man den Ankündigungstexten zum Jubiläumsprogramm, dann war das Bauhaus all das und noch mehr ein Synonym der Moderne, sagt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und, Zitat, eine der bedeutendsten und weltweit wirkungsvollsten kulturellen Hervorbringungen unseres Landes. 100 Jahre nach seiner Gründung durch Walter Gropius ist das Bauhaus Mythos, Marke und Label für Kreativität und Aufbruch made in Germany. Aber an welches Bauhaus erinnern wir da genau und wie tun wir das? Was gibt es überhaupt zu feiern? Und kann das Bauhaus heute noch Antworten auf die drängenden Fragen unserer Zeit geben? Darüber diskutieren wir. Ich begrüße Professor Philipp Oswald, Architekt und bis 2014 Leiter der Stiftung Bauhaus Dessau. Herr Oswald, Deutschland erinnert an die Bauhausbewegung mit dem Slogan »Die Welt neu denken«. Trifft es das, wofür die Bewegung steht?
Naja, ich tue mich mit dem Slogan sehr schwer, weil es klingt radikal, aber ist eigentlich letztendlich relativ bedeutungslos. Aber er ist sicherlich symptomatisch für das Jubiläum.
Und umgekehrt, wird das Bauhaus im Jubiläumsjahr neu gedacht? Wie ist da Ihr Eindruck?
Mein Eindruck ist eher, dass eigentlich die Erzählweise, die Weise, wie das Bauhaus schon seit Jahrzehnten ausgestellt wird, Herr Herzogenrath, der gleich ja ins Gespräch kommt, war ja an der Ausstellung in Stuttgart 68 beteiligt. Oder denken wir früher noch an das, wie Gropius es am Museum of Modern Art 1938 vorgestellt hat, dass dieses Bild fortgeschrieben wird im Wesentlichen. Was neu hinzugekommen ist dieses Jahr, ist sicherlich eine stärkere Aufmerksamkeit für die Frauen am Bauhaus. Insofern gab es schon eine Weiterentwicklung. Aber diese Heroisierung, die relativ unkritische Rezeption, auch die Dominanz der Rolle von Gropius, das ist das, was sich fortgeschrieben hat in den letzten Jahrzehnten.
Da fragen wir ihn doch gleich, weil der Name schon angesprochen wurde. Professor Dr. Wulf Herzogenrath, Direktor der Sektion Bildende Kunst der Akademie der Künste Berlin. Er hat gerade ein Buch geschrieben mit dem Titel Das Bauhaus gibt es nicht. Darüber reden wir später noch. Aber erstmal zu dem, was Herr Oswald gerade sagte. Das Motto des Jubiläums, die Welt neu denken. Löst das Programm diesen Anspruch ein? Was meinen Sie?
Na, das ist wie jeder Slogan, Dinge vereinfacht. Erstmal finde ich es nicht ganz falsch, weil es darum geht, nicht auf Stil, nicht auf das Bauhaus, sondern das neu und mit Denken zu tun hat. Also etwas eher mit dem, was Gropius und auch Mies und letztlich Hannes Meyer ja auch gemeint hat. Es geht um eine Idee, es geht nicht um Stilvorstellungen oder ganz bestimmte Materialien oder gar weißer rechter Winkel, wie immer leider Bauhaus verengt wird. Und deshalb finde ich so einen Satz, wäre schön, wenn Philipp Oswald mit 4 Worten einen neuen Slogan machen könnte. Ich glaube, das ist das Schwierigste, immer diese Vereinfachung, die meist einen falschen Akzent gibt. Der ist hier nicht ganz falsch. Hm. Neu denken finde ich eigentlich ganz schön und die Welt ist auch der Anspruch, das Bauhaus irgendwie doch international zu sehen und eben nicht dies Deutsche in den Vordergrund zu stellen.
Professor Dr. Simone Hein, Architekturhistorikerin an der Technischen Universität Graz-Freien. Wie sehr hat das Bauhaus die Welt neu gedacht? Was ist heute davon übrig? Ja, und was macht das Jubiläumsjahr draus?
Ja, einerseits möchte ich unterstreichen, dass ich persönlich mit dem Titel sehr sympathisiere, die Welt neu denken. Das hat was damit zu tun, dass ich mich dem Bauhaus biografisch von meinem damaligen Studienland der Tschechoslowakei genähert habe. In den 70er Jahren stand ich irgendwann mal in der Villa Tugendhat, die eine Turnhalle war, was nicht das Schlechteste, also in meiner Erinnerung war. Palästinensische Kinder, die Kriegsgebrechen hatten, sozusagen, wurden dort orthopädisch betreut. Und das war das erste Mal. Und ich habe mich diesem Phänomen Bauhaus halt immer von der tschechischen Seite her genähert. Und aus der Sicht von Karel Teige, der übrigens nach Ernst Koller der PR-Chef des Meyerschen Bauhauses war, ist tatsächlich Moderne ganz eindeutig damit verbunden mit dem Entwurf einer neuen Weltkugel, wie er es beschrieben hat, also mit einem globalen, universellen, überhaupt nicht sozusagen identitären Ansatz, einfach auf der Höhe der technischen Revolutionen, eine Revolution oder eine sozusagen die Sorge um die Seele zu haben, wohin mit den Gefühlen in diesen Prozessen. Und insofern sehr schönes Thema in diesem Jahr, und an der Stelle packt es mich auch, was im Moment läuft. Vielleicht können wir das noch vertiefen.
Das machen wir mit Sicherheit. Dann schauen wir doch, was uns das Jubiläum zu bieten hat. Herr Herzogenrath, wenn es das eine Bauhaus schon nicht gibt, dann hat es die eine Bauhauswelt ja auch nicht gegeben. Um den Slogan doch nochmal aufzugreifen, an was soll Deutschland denn eigentlich erinnern?
Naja, das sind jetzt zwei verschiedene Dinge. Das eine ist die PR und, ja, sagen wir das wie beim Lutherjahr oder jetzt kommt Beethoven. Da wird einfach sehr viel, manches Breite drumherum mit vereinnahmt, um ja sozusagen jeden teilnehmen zu lassen. Das kann man belächeln, aber auf der anderen Seite, wenn ich mir angucke, was in Nordrhein-Westfalen, wo es ja nun ganz wenige wirkliche Bauhausbauten gibt, trotzdem gemacht wird, nämlich das Vorher, das Nachher, also von Zeche Zollverein bis Sepp Ruf, Bundeskanzler Bungalow, einfach bestimmte architektonische, gesamtgesellschaftliche Fragen zu behandeln und das als Aufhänger für das Bauhausjahr zu nehmen, finde ich eigentlich halt eben typisch medial. So muss man arbeiten. Das andere ist die Differenzierung, die wir machen. Philipp Oswald sprach eben an, dass sozusagen Gropius neu gesehen wird. Ich würde eher sagen, Hannes Meyer ist sehr viel mehr in den Blickpunkt gerückt. Mehrere Monographien in den letzten Jahren. Das heißt, da sind auch wirklich wissenschaftlich neue Akzente und natürlich die Frauen am Bauhaus. Ich glaube, 4 Bücher findet man und Ausstellungen. Das ist doch wunderbar, wenn sozusagen das, was man bisher eher übersah oder für nicht so wichtig hielt, jetzt in den Blickpunkt kommt. Das heißt, in den drei großen, da kommen wir ja noch drauf, die drei großen Häuser, neue Museen, das wird wieder einen anderen Akzent geben, nämlich die Vermittlung dieser Fragen.
Auf die drei Häuser kommen wir gleich zu sprechen, aber Herr Oswald hat eben so ein Nee dazwischen gerufen.
Nein, das war ein Missverständnis. Ich sage nicht, dass Gropius neu gesehen wird, gar nicht, sondern dass eigentlich diese Gropius-Vergötterung im Wesentlichen sich fortsetzt. Klar, man hat jetzt ein bisschen mehr über Meyer gesprochen. Ich habe ja selber auch 2 Bücher zu Meyer herausgegeben und werde noch was fortsetzen. Aber ich glaube, dass das wesentliche Bild, wenn man jetzt die Festreden anhört, die Ausstellung anguckt, da dreht sich doch 95% um Gropius.
100 Jahre Bauhaus, da wollen Zeichen gesetzt werden von offizieller Seite. Im Bauhausjahr sind das gleich 3 Museumsneubauten. Am Wochenende, schauen wir direkt aufs vergangene Wochenende, hat das neue Bauhausmuseum in Weimar eröffnet, dem Ort seiner Gründung. Es folgen noch Dessau, dann Berlin. Herr Oswald, 3 Bauhausorte, 3 neue Häuser. Welcher Gedanke steht dahinter, beziehungsweise wird für Sie erkennbar?
Ja, das ist vielleicht die Schwierigkeit, dass es eigentlich in meinen Augen keine Gesamtkonzeption gibt. Als ich in Dessau tätig war, hatte ich eigentlich mit den Weimarern darum gerungen. Und die Schwierigkeit sieht man vielleicht auch, wenn man jetzt nach Weimar fährt. Das eine ist die Architektur des Gebäudes, die von außen sehr problematisch ist. Das ist ja durch die Presse gegangen.
Muss man vielleicht kurz sagen, also es ist ein grauer, recht dunkel wirkender Betonbau, kaum Fenster.
Ja, er hat vor Ort den Spitznamen Hochbunker bekommen und ich kann diese Assoziation auch nur teilen, muss ich gestehen. Aber darum geht es jetzt vielleicht nicht so sehr, sondern es geht um diese Frage der Ausstellung. Und ich würde mir eigentlich erwarten, wenn man in Weimar das Bauhaus ausstellt, auch die Vor- und Nachgeschichte dazu zu sehen, wie eigentlich vieles von dem, was Gropius zugeschrieben wird, auch schon von der Felde praktiziert worden ist und dass das Bauhaus halt keine Neugründung war. Das weiß ja keiner. Jeder denkt, 1919 gab es einen Gründungsakt. Den gab es nicht, weil Gropius 2 bestehende Schulen übernommen hat. Und auch als das Bauhaus wegging, 1925 aus Weimar, bestand die Schule fort.
Widerspruch.
Gut, ja, los, Herr Herzog.
Darf ich? Ja. Also, natürlich bestanden 2 Schulen. Und wenn wir darüber nachdenken, dass 2 vorhandene Strukturen zu einer umgemodelt werden sollen, dann kann sich jeder vorstellen, in einer großherzoglichen Struktur, die da noch vorhanden war, in einem Chaos, was man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen kann, was nach dem Zusammenbruch des Kaiserreichs war, wie man es schaffen kann, da eine neue Institution aus den alten zusammenzubauen und eben nicht wie die vielen anderen Manifeste von Novembergruppe bis wem auch immer, das auf Papier zu machen, sondern real mit Menschen, die sich wehren, dass sie was anderes jetzt machen sollen, als sie vorher gemacht haben. Dass sie die Welt neu denken sollen, dass sie einen Vorkurs akzeptieren, wo man nicht erstmal mit Aktzeichnen anfängt. Die Leistung für mich bei Gropius ist gar nicht so sehr der große Architekt, darüber kann man sicher diskutieren, sondern in dem Chaos des Zusammenbruchs nach dem Ersten Weltkrieg eine Struktur zu entwickeln, die aufbaut, natürlich auf dem, was da ist, aber doch eben diese neuen Ideen einer gesamtheitlichen Erziehung vom Material über Form zur Kunst und die Architektur kam natürlich sehr spät, weil es auch erst später kommen sollte. Das heißt, dieses müssen wir als die große Leistung sehen, es zu realisieren. Der Realisator, das ist Gropius, der Kommunikator. Typen wie Itten und Klee, Kandinsky und Schlemmer an einem Tisch zu halten, dass sie sich nicht gleich alle nur die Köpfe einhauen.
Frau Hein, das ist ja genau die Frage, die Herr Herzog gerade angesprochen hat, diese Ideen von Gropius. Lassen sich diese Ideen in ein Haus, in ein Museum packen? Und da sind wir wieder in Weimar, da hat sich auch Kritik entzündet. Motto, die Politik sperrt das Bauhaus ein in einen grauen Betonkubus. Die radikalen Ideen von einst werden eingesargt, schreibt die Süddeutsche am Wochenende. Das ist ja mit das Schlimmste, was der Kunstbewegung, die für Aufbruch und Avantgarde steht, eigentlich passieren kann.
Naja, das ist eine komplexe Frage. Ja, also an dem ganzen Unternehmen dieses Jahr,
also diese 365
Tage, trifft mich und regt mich kolossal auf, wie stark ist Guy Debords These vom Spektakel, vom Sieg des Spektakels zu bestätigen scheint. Ja, es wird alles konsumiert und alles sozusagen verdaulich für Antiquitätenliebhaber, ja, der Moderne, die Teekanne und die schönen Töpfe und die Möbel sozusagen zurechtgerückt. Also das ist natürlich Fetischismus, ja, also was da passiert. Und es braucht uns nicht weiter aufregen, wenngleich ich auch finde, dass die Architektur alles andere als kühn, schwingend, frei ist, sozusagen im symbolischen Sinne sozusagen die Idee des Bauhauses konterkariert und verrät. Ja. Also das ist meine Kritik. Das hat doch nichts mit großen Tragweiten zu tun, Spannweiten, freien Konstruktionen, Transparenz oder wie auch immer. Also es ist sozusagen ein Schrein. Und das befürchte ich auch am Ende, sozusagen, wenn dieses Spektakel in einem absehbaren Zeitraum zu Ende sein wird, dass das Bauhaus dann im Sarg gelandet ist, keiner mehr Lust hat. Andererseits erlebe ich eben diese Flut von Aktivitäten zurzeit als etwas absolut aufregend Schönes und Berauschendes. Ich begleite vor allen Dingen die in Bernau draußen am Stadtrand jüngst sozusagen
von Berlin.
Ja, in das Weltkulturerbe gelangt und möchte einfach als großen Gewinn dieses Spektakels bezeichnen, dass es wirklich in diesen Tagen populär wird und jede Stadt, sei das nun Luckenwalde mit einem Otto Hesler oder sozusagen stolz darauf ist, ein Stückchen sozusagen zu entdecken. Und zwar meine Gartennachbarn berichten genauso, was sie Neues gelernt haben über das Bauhaus, als auch diese Ausstellungen dort in Bernau, die hunderte von interessierten Bürgern angezogen hat, vollbesetzte Vortragsreihen und so weiter. Also das ist eine Sache, wo ich sage, es möchte möglichst nicht zu Ende gehen, dieses gemeinsame Entdecken.
Herr Oswald, die Frage ist, mich würde das mal interessieren, was darf man in einem Jubiläumsjahr, 100 Jahre Bauhaus, von einem neuen Museum erwarten? Dass da Objekte angereichert werden, dass da die Geschichte, die differenzierte Geschichte des Bauhauses wirklich erzählt wird?
Ja, es geht nicht ob Differenzierung oder Nicht-Differenzierung. Ich glaube, natürlich ist ein Museum 2000 Quadratmeter, ein Mensch hat vielleicht eine Stunde, anderthalb Stunden Zeit, sich das anzugucken, ist begrenzt, was es vermitteln kann. Und insofern geht es um Reduktion und Vereinfachung. Das ist gar nicht zu vermeiden. Die Frage ist aber schon, was will ich vermitteln? Und ich gebe schon Simone Hein recht, das Jubiläum ist ambivalent. Ich habe mich auch drauf gefreut. Und es gibt auch natürlich vieles, was ich mit den Ideen und Visionen, die dem Bauhaus zugeschrieben werden, bin, was mich damit verbindet. Und insofern berührt mich das mehr als ein Luther-Jubiläum oder ein Preußen-Jubiläum. Ganz klar. Also insofern bin ich froh, dass man im Kulturbereich auch ein Thema der Moderne auf dem Kalender steht, als großes politisches Thema auch. Das ist sozusagen auf der Habenseite. Aber dann ist es schwierig, wenn, also so habe ich das jetzt in Weimar auch wahrgenommen, dass irgendwie dann übrig bleibt, ist eigentlich das Abfeiern von Kreativität mit guten Intentionen. Und da muss ich sagen, das ist es nicht und das ist auch, ich glaube, das ist auch irgendwie, die Zeit ist vorbei für sowas. Das hätte man vielleicht vor 10 Jahren machen können. Es ist eben halt nicht genug, gute Intentionen zu verkünden und kreativ zu sein. Wir haben es auch mit anderen Fragen zu tun. Und beim Bauhaus selber ist eigentlich das Interessante, sind eigentlich auch die Widersprüche, das Widerstreit um die Konzeption, da wo es in Sackgassen geführt hat. Und das muss ich auch mal exemplarisch erzählen und nicht zum 10.000. Mal irgendwie Quadratdreieckkreis feiern, ja, wie in der Museumspädagogik oder auf den Umzügen. Und ich muss leider sagen, da muss ich Herrn Herzogenrath widersprechen, Gropius ging es um einen Stil und er hat ihn erfolgreich etabliert mit anderen. Er war es ja nicht alleine. Es gibt den Bauhausstil.
Welchen Stil?
Naja, das sind die Stahlrohrmöbel und die weißen Kuben mit den flachen Dächern. Lesen Sie Julius Posner, der auch mal in der Akademie der Mittelkünste war, der sagt, das ist das, was von Bauhaus, vom Gropius und Bauhaus übrig geblieben ist. Und ich glaube, er hat recht.
Waren Sie in Weimar, Herr Herzogenrath? Sie haben sich das angeschaut?
Ich war in Weimar und Sie, kann nur sagen, ich würde es jetzt nicht beurteilen wollen, weil ich wahrgenommen habe, dass die Kollegin Frau Besken sich da Gedanken gemacht hat über diese Vermittlungsmenschen, die dort also nicht wie Führer, sondern wie kreative Geister immer mal eingehen sollen. Aber das ist natürlich bei einer Eröffnung überhaupt nicht wahrzunehmen. Was man wahrnimmt, sind einfach die Objekte, die man natürlich eher kennt. Aber es ist ja nicht für uns Fachleute gemacht. Wir sind in Publikationen, in Spezialisierungen, können wir verfeinern und verbessern. Dies ist ja für eine breite Öffentlichkeit gemeint und da kann man eher kritisieren, die Architektur, die gemacht ist für Riesenbilder von Stellas oder Serra und nicht für kleine, feine, intime Papierarbeiten. Deshalb ist es dunkel, das ist klar. Das kann man auch schwer vermitteln, dass die ganzen konservatorischen Dinge einfach eine dichte Hülle brauchen. Auf der anderen Seite sollte eine große Glasfassade es erst sein und sollte noch eine Variante sein. Mhm. Und dann kommen immer die Sparwellen, dass dann das wegfällt, das wegfällt. Da kann man natürlich sagen, Frau Hanada, die Architektin hätte irgendwann sagen müssen, Schluss, jetzt ist eigentlich nicht mehr das, was ich eigentlich als Siegerentwurf auch präsentiert habe. Mhm. Das sind die pragmatischen Dinge, die uns immer wieder einholen und die wir ganz sicher in Dessau auch sehen werden, weil man ja auch in diesem Jahr noch eröffnen will. Das ist dieser kleine Wettkampf zwischen den Institutionen, wer ist nun Erster und wer zeigt das zuerst. Und es ist ja taktisch richtig, Weimar muss zu Anfang sein, weil es den Schwerpunkt der frühen Zeit hat. Dann muss Dessau kommen, weil es den großen Bogen haben kann und Berlin kann alles zusammenfassen. So ist es vielleicht nicht ganz falsch, aber man sollte beurteilen, das, was nachher real auch vermittelt wird.
Frau Hein, Vermittlung, das ist jetzt immer wieder gefallen, dieses Wort. Was will ich eigentlich zu diesem Jubiläum vermitteln? Und wir brauchen jetzt vielleicht gar nicht weiter über Weimar zu reden, geschweige denn über das, was noch kommt in Dessau und in Berlin. Reden wir über andere Dinge, die sich so durch das Jahr ziehen. Es gab ja schon einige staatstragende Reden vom Bundespräsidenten, von der Bundeskulturstaatsministerin Frau Grütters und der Architekturjournalist, um ein Beispiel zu nennen, Niklas Mark, hat kürzlich in der FAZ geschrieben, das Bauhaus gerate derzeit zur neuen nationalen Sinnstiftungsmaschine, zum Sehnsuchtsort, weil es in Zeiten politischer Verirrungen für das andere, das Gute und dann vor allem weltoffene Deutschland wird. Sehen Sie so eine Art Vereinnahmung der Bauhausbewegung durch die Politik?
Also was mich umtreibt in diesen Tagen ist vom ersten Moment an, als diese Frage in den Raum gestellt war, die Frage, wie politisch war das Bauhaus? Mhm. weil das eigentlich die Frage ist, die ich von diesem Jahr erwartet hatte, sozusagen konkret aufbereitet zu werden, jenseits von Personen. Huldigungen. Was ich vermisse, gerade in Weimar, ist die Erinnerung daran, was am Bauhaus im Vergleich zu den Vorgängerschulen nun wirklich radikal neu war. Also ich möchte nochmal unterstreichen, auch wenn nur zwei Schulen da waren und Van de Velde als Ausländer sozusagen vertrieben worden ist, ist die Gründung des Bauhauses durchaus in Berlin im Novemberrat ausgekegelt worden und jahrelang vorbereitet gewesen durch den eigentlichen Gründer des Bauhauses, nämlich Adolf Behne. In den sozialistischen Monatsheften hat er den ganzen Krieg über plädiert für eine Arbeitsschule, so hieß das damals. Das heißt, eine Möglichkeit, den Arbeitenden, man sagte damals Arbeiter der Hand, Arbeiter des Geistes oder Arbeiter des Kopfes, den Arbeitenden überhaupt Zugang zur Kunst zu ermöglichen und damit Entfremdung. Das ist eine reine marxistische Terminologie gewesen, die dann zu diesem Schulexperiment geführt hat. Das muss man auch immer wieder unterstreichen. Wir haben es hier tatsächlich mit einer Institution zu tun, die weltweit wegen ihrer Pädagogik Strahlkraft entwickelt hat, nicht wegen der Objekte. Da ist in Breslau oder in Bratislava oder später in Ungarn sozusagen ähnlich experimentell gearbeitet worden. An der Reumann-Schule in Berlin, genauso wie in Magdeburg. Wir haben zahlreiche Schulen, Burg Giebichenstein, gehabt wie diese. Aber das Aufregende am Bauhaus ist tatsächlich diese enorme Durchlässigkeit für arme Leute. Ja, das war ja der Schock in Weimar eigentlich, wie arm, provozierend arm für dieses bürgerliche Weimar diese jungen Leute waren, die da in Kommune lebten. Ja.
Herr Oswald, noch mal kurz zum Stichwort Sinnstiftungsmaschine, Utopie, Maschine, Aneignung des Bauhauses. Wie sehen Sie das? Wie verfolgen Sie das?
Ja, ich würde der Herrn Mark beipflichten, und zwar also in dieser Unkonkretion. Also Herr Herzogenrath und Frau Hein schätzen ja dieses Slogan. Ich kann nur daran erinnern, dass genau derselbe Slogan von Neil McGregor fürs Humboldt-Forum gleichzeitig verkündet worden ist. Oder ich kann Werbeanzeigen von Samsung und der Welt nehmen. Die haben die gleiche Wortfolge genommen, um sich zu bewerben. Das ist einfach sinnfrei. Also was soll es heißen, die Welt neu denken? Wir können es auch nochmal konkretisieren. Selbst so ein Begriff, der natürlich fürs Bauhaus wichtig ist, ist wie der neue Mensch, ist ein sehr schillernder und auch, wenn man es genauer anguckt, widersprüchlicher Begriff. Es ist nicht per se gut, den Menschen neu zu denken. Und wir müssen einfach mal erinnern, dass dieses Mensch-Neu-Denken am Weimarer Bauhaus die ersten 4 Jahre von Itten mit einem harten Rassismus verknüpft war. Daran müssen wir doch einfach mal nachdenken. Und der Faschismus ist auch eine Form, den Mensch neu zu denken und nicht nur der, was ich irgendwie gut meinende Sozialdemokraten. Das ist doch etwas, was wir irgendwie dann auch problematisieren müssen und auch nicht in so einer komischen Radikalität, die aber völlig ohne irgendeine Positionierung und eine Klarheit formuliert wird. Das ist mir einfach zu wenig.
Also ich würde noch mal schnell erinnern, das war vorhin kurz angesprochen, deutsche Kultur der 50er Jahre war Expressionismus. Das war, mit dem wir Deutschen, unsere Vorväter, sich identifizierten. Das war sozusagen die Aufbruchskunst. Bauhaus fand außer der Ausstellung 1950 im Haus der Kunst von Ludwig Grote eigentlich nicht statt, während von Kirchner über Haeckel, über Schmidt-Rottluff, über Beckmann in Deutschland in den 50er und 60er Jahren gefeiert wurden. Und dann kam 68 die Reaktion auf die DDR, die wanderte mit ihren wunderbaren Werken von Weimar durch Skandinavien, ein Riesenerfolg. In der DDR selber war das Bauhaus noch äußerst umstritten und noch gar nicht, nur außer bei 4, 5 Kollegen, angesehen. Da wurde Ludwig Grote tätig und sagte, da können wir das schaffen, das Auswärtige Amt soll doch das mal der westdeutschen Sichtweise übergeben. Und da sind wir schon in diesem kleinen alten Ost-West-Kampf. Jede Zeit versucht, ihr Bild darzustellen, ob man das dann Politisierung nennt oder Benutzung, ist eine andere Sache. Es wird auch genutzt. Das sind ja immer die beiden Seiten.
Ja, also ich bin sehr dankbar. In diesem Moment zeigt sich schon, dass wir ein Jahr Zeit brauchen, um an verschiedenen Stellen miteinander wirklich Gespräch führen zu können. Ich, der im Osten sozialisiert bin, sozusagen schrecke ständig zurück, wenn es um Denunziationen geht. Das beginnt was den Expressionismus betrifft, 1937 in der Zeitschrift Wort in Moskau unter den Emigranten, unter den Literaten Emigranten Lukács und Becher. Und das heißt also, im Osten ist man absolut sensibel für solche Worte, wie sie Philipp Oswald gerade gebraucht hat. Absoluter Rassismus, neuer Mensch und so weiter. Das ist ja alles von Seiten der stalinistischen Kritik absolut schon mal vor 50, 60 Jahren sozusagen vorgetragen worden.
Simone, jetzt halt mal. Ich habe nicht gesagt, er ist ein absoluter Rassist, sondern ich habe gesagt, wenn wir den Begriff des neuen Menschen diskutieren, müssen wir ihn in seiner Ambivalenz diskutieren, und er verbindet sich, und das ist einfach an den Schriftstücken von Johannes Itten einfach nachlesbar, verbindet sich bei ihm mit einem harten Rassismus. Ich sage nicht, dass man Herrn Itten auf den Rassismus zurückführen kann. Er hat durchaus seine Qualitäten. Also sagen, das ist war ein
toller Lehrer. Ehrlich gesagt, da tun mir die Zähne weh, wenn ich solche.
Es gibt andere Rassisten von Herrn Schulze.
Ja, das ist einfach. Deswegen sage ich einfach, wir brauchen Zeit. Hoffentlich geht dieses Jahr nie zu Ende. In meinem Alter hat man irgendwann auch mal was über das Bauhaus gelernt, das offensichtlich jetzt schon wieder verschwunden ist. Und das Bauhaus an sich ist nicht eine Institution, die man in irgendeiner Weise außer in dem jetzt und jeweiligen jetzigen Moment festnageln könnte und müsste und auch sozusagen kritisch am Schopf passen und sozusagen aburfeigen. Entschuldigung bitte, ich möchte das mal bringen. Also für mich ist immer sehr denkwürdig dieser Satz von Albers gewesen, der mal sagt, wenn Kandinsky ja gesagt hat, habe ich nein gesagt, und dabei waren wir Brüder. Das heißt, wir haben es mit strukturellen Prozessen zu tun, die sich sozusagen in vielen Mündern, in Augen sozusagen als Konflikt und Streit und Lernprozess durch die Zeit getragen haben und die uns jetzt als Fragezeichen vor die Füße fallen. Wie setzen wir den Streit fort an der Stelle sozusagen, wo wir heute Bruchkanten sehen, so wie sie damals aufgetreten sind?
Da möchte ich gleich noch mal einen einzigen kleinen Gedanken dazu bringen. Jeder macht den Kreis blau, weil Kandinsky das so gemacht hat. Und Schlemmer war total dagegen, dass der Kreis ist rot. Das heißt, unter den 5 wichtigen Meistern war schon nicht mal mehr Einheit über diese scheinbar so selbstverständliche Bauhausregel, die überall wiederholt wird. Das heißt, diese Lebendigkeit, die finde ich ganz wichtig, soll man nochmal sagen. Und Itten auf Rassismus anzusprechen, das ist ein Zeitgeist, der seine Leistung, nämlich einen Fokus zu entwickeln, auf dem das Bauhaus, aber ich sag mal frech, viele heutige Hochschulen noch immer aufbauen. Da heißt es dann Grundlehre oder so variiert, das heißt dann nicht mehr Fokus. Aber diese Grundidee der Öffnung des Menschen, der an eine neue Schule kommt, und dann etwas anderes macht als Kunst oder Handwerk oder Architektur, sondern erstmal Materialkenntnisse, Formenentwicklung, Farblehre bekommt. Das ist eine so grundlegende, wunderbare Sache, mit der das Bauhaus bis heute, glaube ich, reüssiert.
Aber um nochmal das politische Moment aufzugreifen, wie politisch war das Bauhaus, ist das Bauhaus, ist es nicht interessant, dass im Jubiläumsjahr 2019 diese Frage offensichtlich nicht beantwortet wird, nicht beantwortet werden kann. Ich will 2 Beispiele nennen. Wir haben auf der einen Seite im Herbst diesen Skandal gehabt. Da sollte die linke Band Feine Sahne Fischfilet auf der Bühne des historischen Bauhauses in Dessau auftreten, um gegen rechts zu singen. Die AfD hat damals protestiert und die Stiftung Bauhauschefin Claudia Perren hat das Konzert dann abgesagt. Mit dem Argument, das Bauhaus sei ein unpolitischer Ort. Gleichzeitig oder andererseits hören wir von der Politik, die das Bauhaus geradezu beschwört als mutiges Ideenlabor gegen rechts. Was ist der Grund? Europa sieht einen neuen Populismus, von Weimarer Verhältnis ist immer wieder zu hören. Also wie politisch ist dieses Bauhaus damit verbunden? Wie ambivalent vielleicht? Wie zerrissen? Wie vielschichtig? Werden diese Fragen wirklich aufgegriffen in diesem Jahr?
Noch nicht. Ich hoffe, dass es noch Zeit, die Zeit noch kommt, dass dieses Gespräch uns in dieser Richtung vielleicht nach vorn trägt, diese Frage gründlicher und solider zu beleuchten untereinander. Bis jetzt ist das eine oberflächliche Geschichte. Es kommt an, so bei Studierenden, mit denen ich sozusagen in sozialen Netzen verbunden bin. Ach ja, das Bauhaus hat auch KZs gebaut und gegen Frauen waren sie sowieso. Das ist sozusagen das, was man jetzt irgendwie auf einer Oberfläche permanent serviert bekommt. Die eigentliche Frage aber ist aus meiner Sicht noch immer nicht geantwortet. Also mich interessiert weniger die Kunst, weniger die Objekte, obwohl man die natürlich hermeneutisch befragen kann, auf wie viel Humanismus steckt drin, wie viel Menschenverachtung steckt in einem Itten-Kunstwerk. Ja, also die Werke stehen dort zur Verfügung, das genau zu analysieren. Aber meine Frage sind schon auch die gesellschaftlichen Kontexte, in denen diese Menschen handelten, als sozial Handelnde, sich einbrachten, Druckereien gründeten, in die Emigration gingen, in den Widerstand oder wie auch immer. Das taucht allmählich auf, weil in diesem Jahr unter anderem die Schüler ganz stark beforscht werden und sozusagen auch die Langzeitwirkung des Bauhauses durch Imagista, durch Marion von Ostens großes Projekt, eine unheimlich gute Geschichtswerkstatt existiert. Ich schätze also die Ausstellung wegen ihres Denk- und Werkstattcharakters außerordentlich.
Kann ich möchte nur unterstützen.
Ja, ja. Ich möchte nur an eine Sache erinnern. Ich denke immer wieder an Gropius, der am Fenster steht in Weimar und draußen wird mit Pathos werden die Särge der gefallenen Revolutionäre, der Märzkämpfer vorbeigetragen und er schreibt in sein Tagebuch: Alles zieht mich hinaus. Ich gehöre zu diesen Menschen da draußen, aber Alma rät mir ab. Wir haben eine Tendenz nach dem Mord an Liebknecht und Luxemburg.
Es
herrscht Angst und Schrecken, sich als politischer Mensch auf die Straße zu begeben. Das müssen wir immer reflektieren.
Herr Oswald.
Ja, ich glaube, Herr Herzogen hat ja auch sein Buch so getitelt, es gab nicht nur das eine Bauhaus, es gibt ja unterschiedliche Phasen. Ich glaube insgesamt, dass wir mehr Politik in das Bauhaus hineinprojizieren, als da jemals war. Aber es gab sicherlich die frühe Phase, die postrevolutionäre, da das Bauhaus ja sehr stark auch aus dem Arbeitsrat für Kunst hervorging, wo sozusagen soziale, sozialistische Ideen mitschwangen. Es gibt die Phase unter Hannes Meyer, wo das nochmal aufblüht mit seinem schweizerischen genossenschaftlichen Sozialismus. Der Mies danach, ich glaube, das ist unstrittig, der Mies wollte keine Politik, er wollte nicht in die Gesellschaft hineinwirken, er wollte gute Architektur machen, Punkt. Und in gewissen Weise war das kein Bauhaus. Der Punkt, der interessant ist, ist eigentlich die Phase dazwischen nochmal. Gropius, Kunst und Technik, eine Einheit. Und das ist eigentlich in meinen Augen dieses Versprechen, gesellschaftlich wirksam zu sein, ohne sich politisch zu positionieren, eigentlich mit der Vision einer Elite von Wissenschaftlern und Künstlern, die der Welt den Weg weisen. So auch bei Moholy Nordstein später in seinem Vision in Motion. Und das ist ein sehr problematisches Konstrukt, das nicht nur Frau Perren letzten Herbst auf die Füße gefallen ist, sondern es ist auch nicht belastbar. Das ist schon auch für das historische Bauhaus nicht belastbar, weil zwar Gropius immer gesagt hat, er will versuchen, unpolitisch zu sein, das Bauhaus soll unpolitisch sein, de facto aber die Institution immer von den sozialliberalen und auch kommunistischen Kräften getragen worden ist und die nicht nur die Nazis, sondern auch die Konservativen dagegen waren und die Konservativen es waren auch, die es aus Thüringen vertrieben haben und die auch mitgewirkt haben an der Dessauer Vertreibung. Also das insofern ist das Bauhaus nicht unbedingt nur aus sich heraus politisch, gar nicht so sehr, wie man denkt, aber es ist natürlich auch politisiert durch die Prozesse seiner Bündnisse, die es hat und seiner Gegnerschaften.
Wir können dem Bauhaus eben nicht alles aufhängen, was vielleicht Theoretiker und was Menschen in ihren Gedankenstuben entwickelt haben. Ich erinnere nur daran, 1921 ist die Existenz des Bauhauses an einer einzigen Stimme Mehrheit im Landtag überhaupt weitergeführt worden. Und Gropius wäre der Selbstmörder, wenn er seine politische, vielleicht harmlos politische Meinung lauter herausposaunt hätte. Es wäre diese eine Stimme vielleicht auch noch weggebrochen und wir könnten überhaupt nicht über irgendwas reden wie Bauhaus, denn die ersten 2,5 Jahre fänden wir eigentlich eher, banal, weil sie dem Zeitgeist des Expressionismus sehr stark entsprachen. Das heißt, diese Vorsicht des Pragmatikers, und das kann man ihm nicht vorwerfen, glaube ich, hat ganz klare zeitgenössische Gründe. Es ist ja in Berlin nicht mal eine solche ähnliche Schule gegründet. Und ich würde gern die Zahlen mal wissen von Frauen an der Akademie in Berlin. Die war sicher geringer als der Frauenanteil am Bauhaus. Also da wird immer so ein bisschen von so einem abstrakten Feldherrn Hügel heute geurteilt. Ich möchte deshalb gerne jemanden wie Oskar Schlemmer in den Mittelpunkt stellen, der Spaß, der Freude, der Humor, der Leichtigkeit, der damit einen neuen Menschen auch machen wollte. Es ist ja nicht nur der neue Mensch, der auf den Nazi zielt, auch wenn er solche Briefe 33 schrieb, um sein Werk zu retten. Das darf man auch einem dreifachen Vater auch nicht vorwerfen. Das sind ja alles Differenzierungen, die ich jetzt mal schnell hier versuche reinzubringen, damit wir nicht sagen, man hätte damals müssen und man hätte damals aufstehen können. Gropius hat das Märzgefallenen-Denkmal entworfen, mit seinem Namen auf dem Friedhof aufgestellt. Mies van der Rohe hat ein Rosa-Luxemburg-Denkmal auch entworfen. Es sind Erfahrungen, die im Laufe der 20er Jahre diese Künstler, Architekten, Menschen gemacht haben, dass sie ihre Welt retten wollten. Und da muss man sehr genau differenzieren.
SWR2 Forum, wie Deutschland 100 Jahre nach ihre Entstehung an die Bauhausbewegung erinnert, mit der Architekturhistorikerin Simone Hein, dem Architekten Philipp Oswald und dem Kunsthistoriker Wulf Herzogenrath. Und wir sollten über die Wirkkraft dieser Bewegung bis hinein ins 21. Jahrhundert reden. Und das beginnt ja schon mit der Frage, was ist eigentlich originär Bauhaus? Ja? Und was hat die Bewegung möglicherweise nur übernommen? Ist das eine deutsche Erfindung? Und da sind wir, Herr Oswald, nochmal bei so einem Slogan, der immer wieder begegnet, von Deutschland in die Welt und wieder zurück. Wie groß ist denn die Wirkung überhaupt gewesen, die vom Bauhaus bis heute ausgegangen ist?
Also ich glaube, ich habe auch eine starke Identifikation mit dem Bauhaus einerseits, aber man muss auch vielleicht mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Es waren 100 Studierende zu einer Zeit und ein Dutzend Lehrer und die werden nicht die Welt neu erfinden. Bei dem Eröffnungsakt in Weimar am Freitag sprach Ministerpräsident Ramelow, sagen, Tel Aviv würde heute nicht so aussehen, wenn es das Bauhaus nicht gegeben hätte. Das stimmt nicht. Das Bauhaus hatte so gut wie keinen Einfluss auf Tel Aviv und es ist sozusagen aus der europäischen Avantgarde im Allgemeinen hervorgegangen. Die Bauhäusler haben da eigentlich kaum einen Anteil dran. Ich glaube, dass dieser Einfluss wahnsinnig überschätzt wird und insofern bin ich, wir mit Freunden Projekt Bauhaus organisieren wir ja auch eine Bauhausbeerdigung und sagen, wir müssen einfach mal ein bisschen Abstand gewinnen und können nicht erwarten, dass die, sagen eine Institution, die schon 80 Jahre zu ist, dass die sozusagen uns jetzt heute in dieser Weise beglücken kann. Das ist eine Fehlerwartung. Man kann vom Bauhaus lernen, aber wir müssen einfach erstmal einen Abstand gewinnen, sonst ist es einfach unerträglich. Und lesen Sie den Bundestagsbeschluss, da wird vom Klimawandel bis ich weiß nicht was, alles dem Bauhaus übergebürdet. Das ist doch lächerlich.
So, bevor die anderen darauf antworten, müssen wir ganz kurz sagen, Herr Oswald, was Sie da vorhaben. Sie haben eben von der Beerdigung des Bauhauses gesprochen. Da gibt es eine Uraufführung an der Berliner Volksbühne mit Georges Camerun als Regisseur, dem Sänger. Bauhaus ein rettendes Requiem. Und da lese ich im Ankündigungstext, ich habe ihn mir durchgelesen, es ist, Zitat, eine Zeit vom Bauhaus Abschied zu nehmen, um sich unvoreingenommen den Herausforderungen der Gegenwart stellen zu können.
Ja, also sagen, wir haben uns jetzt 5 Jahre nochmal intensiv damit befasst, auch bestimmte Bauhausideen analysiert und untersucht. Und egal, was man anpackt, nehmen Sie die Idee des Universalismus. Sie ist hochproblematisch. Sie hat einerseits natürlich essentiell im Sinne der französischen Aufklärung Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit. Aber der Universalismus in der Gestaltung ist ein sehr problematisches Konstrukt, wie wir im 20. Jahrhundert kennengelernt haben. Und insofern ist es einfach wichtig, nicht diese unkritische Idealisierung, sondern das mal zu sehen wie einen historischen Fakt, wie den Barock, wie die Renaissance, was auch immer. Und dann kann man davon wieder lernen, aber nicht in diesem Vergötzungszustand.
Also ich bin an der Frage auch überhaupt nicht interessiert, das in irgendeiner Weise mit Deutschland oder Made in Germany zu verbinden. Das führt nicht weiter. Aber ich habe Erlebnisse in diesem Jahr, die ich einfach nicht missen möchte und die haben damit zu tun, was Günter Stölzl neulich in Bernau in einem Fernsehbeitrag über die Bundesschule gefragt nach seiner Tante Günter Stölzl sagte, es sei einfach für heute überraschend und bewegend, Menschen zu begegnen, historischen Menschen zu begegnen, die unzynisch gewesen seien. Diese Blauäugigkeit eines Konrad Püschel auf der Baustelle in Orsk oder einer Lotte Bese, sozusagen, das ist etwas, was uns heute in irgendeiner Weise doch irgendwo unter die Haut geht, weil wir es verloren haben. Für mich ist sozusagen das Bauhaus ein Äquivalent, ein ästhetisches Äquivalent für das politische Freiheitsverlangen. Und das ist eminent politisch, wenn es auch nicht parteipolitisch ist. Ich verstehe also genau in diesem Handeln der Menschen, die man heute sieht, sozusagen mit diesem strahlenden Blick, mit der sie ihre Sache vertreten, die absolut bei sich sein. Und das wünsche ich meiner Tochter und meinen Enkelkindern auch, dass es ihnen diese Welt noch die Möglichkeit gibt, freie Individuen zu sein, egal was sie tun.
Herr Herzogenrath, 100 Jahre Bauhaus ist das Thema heute. Am Anfang haben wir gefragt, gehört das Bauhaus ins Museum? Und was kann man sonst so anstellen in diesem Jahr 2019? Wie soll man das Bauhauserbe hochhalten, weitergeben? Herr Oswald ist da recht kritisch, was den Umgang mit dem Bauhaus angeht im Jahr 2019. Vielleicht können wir gerade schon zu so einer Art Schlussrunde ansetzen. Die Süddeutsche Zeitung hat gerade jetzt am Wochenende zu einem, Totalverriss des offiziellen Bauhausjubiläums angehoben. Dabei ist ja gerade erstmal, muss man vielleicht auch mal sagen, ein Vierteljahr gerade mehr rum. Zitat: Wo ist die Lust, etwas radikal Neues und zwar fürs 21. Jahrhundert auszuprobieren? Wo der Mut, Experimente zu wagen? Schlussrunde: Wo genau könnte das Bauhaus denn heute noch wirken, Antworten geben auf die Fragen, die uns heute beschäftigen?
Also das Bauhaus kann ganz bestimmt nichts bewirken.
Das ist klar.
Es ist nun wirklich so totgemacht worden, dass selbst die Kinder und meistens noch die Enkel und selbst die Enkel haben ihre Großväter, wie im Falle Schlemmer, nochmal umgebracht. Also da ist so viel aus dem Bauhaus nicht heraus. Wenn wir das differenzieren und wenn wir gucken, und ich fand von Frau Hein gerade sehr schön, einfach bestimmte Namen zu nennen, die vielleicht auch einigen Hörern unbekannt sind. Genau das ist doch eine Chance, auf der einen Seite zu differenzieren, genauer hinzugucken und noch viel mehr, Kampf, Streit, Lebendigkeit, Experimentlust zu finden, die unter einem Dach ist. Ein Siegfried Ebeling sagt den meisten wahrscheinlich auch nichts. Der hat magnetische Architektur erfunden mit Strahlungen. Ja, das verbindet man auch nicht mit dem Bauhaus im Normalen. Oder es gab Turnen, Gymnastik, Sport am Bauhaus, die Lebenslust, der Humor bei Schlemmer von witzigen kleinen Szenen, die leider im Nachlass verborgen sind. Da sind so viele Dinge zu entdecken. Das ist das eine am historischen Bauhaus. Und das andere ist, was kann ich für Rückschlüsse daraus ziehen für mein Leben, für meine Ausbildung als jüngerer Student an einer Hochschule. Da kann ich nicht erwarten, dass die Historiker und dass die Bauhausausstellung und die Bauhausmuseen sowas liefern. Da muss ich lernen, dass Zusammenarbeit, Experiment, Offenheit und nicht schielen nach dem Markt oder nach einer Anerkennung durch andere, sondern diese Realisierung innerhalb der Systeme, die halt da sind, die ich dann versuche, leise auf meine Weise zu verändern, zu mit anderen neu zu schaffen, neu zu gründen. Diese lebendige Lust zum Experimentieren, das könnte man am Bauhaus lernen.
Herr Oswald, was können wir 2019 neu entdecken? Wie sollten wir das Bauhaus neu entdecken?
Naja, ich muss gestehen, ich bleibe bei meiner Meinung. Ich hätte auch gesagt, vielleicht irgendwie hätten es nicht drei Museen sein müssen, hätte vielleicht weniger auch gut getan und stattdessen vielleicht irgendwie nochmal ein Bildungsprojekt, ein Schulprojekt auf den Weg zu bringen. Das hätte mich mehr interessiert, aber ich bin tatsächlich der Auffassung, wir müssen uns den Gegenwartsfragen zuwenden und dann kann man historische Rückgriffe machen, ob zum Bauhaus oder auch was anderem. Wir müssen auch einfach mal anerkennen, die Bauhausinstitutionen gibt es schon seit Jahrzehnten. Die wirklichen Revolutionen sind von woanders ausgegangen. Also das, wo was Neues passiert ist. Das letzte war noch die HFG Ulm, die vom Bauhaus inspiriert war und die Situationisten. Aber die waren schon jenseits des offiziellen Bauhauskanons und wurden auch nicht wertgeschätzt von den Kollegen da. Damals. Also muss ja, ich glaube, die Innovation findet anderswo statt.
Frau Hein, Sie haben das Schlusswort.
Auch für mich bleibt das sozusagen das Salz in jeder Suppe. Also das, was dort aufgehoben ist in diesem Konzert. Ich sage immer noch mal, ich bin jemand, der Strukturen auf die Straße gehen sieht. Also jenseits von den einzelnen Namen. Was aber dort aufgehoben ist, sozusagen reicht allemal aus, dass wir uns neue Energie holen von dort, aus dieser Quelle.
Das andere Weimar, wie Deutschland an die Bauhausbewegung erinnert, das war das Thema heute im SWR2-Forum mit der Architekturhistorikerin Simone Hein von der Technischen Universität Graz, dem Architekten und ehemaligen Leiter der Bauhausstiftung Dessau, Philipp Oswald, und mit Wulf Herzogenrath, Direktor der Sektion Bildende Kunst der Akademie der Künste Berlin. Herzlichen Dank in die Runde und danke fürs Zuhören, sagt Gregor Papsch.